Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Wir leben in einer konsumierenden Wegwerfgesellschaft. So sieht die Welt im 21. Jahrhundert aus. Und damit herzlich willkommen zur Plattform auf der 102,6 Radio Free FM. Mein Name ist Maximilian Strauß und bei mir im Studio darf ich jetzt ganz herzlich Christian Walter begrüßen. Herzlich willkommen bei Free FM.
Ja, vielen Dank für die Einleitung und ich möchte natürlich auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen herzlich willkommen heißen. Und freue mich ganz besonders auf diejenigen, die Konzernen kritisch gegenüberstehen und auch eine bewusst nachhaltige Lebensweise anstreben. Denn in den nächsten 50 Minuten möchte ich euch einen Gegenwurf zu unserer Konsumgesellschaft vorstellen und der damit verbundenen Wirtschaftssystem. Also wie wir gemeinsam unseren Konsum im Kollektiv besser machen können.
Das klingt nach einer sehr großen Herausforderung und vor allem nach einem sehr guten Schritt, um gerade im Bereich der Nachhaltigkeit einiges zu erreichen. Wie kann man denn das dann am besten anstellen? Oder was ist die Idee, die du uns mitgebracht hast?
Also die Idee ist, wo fange ich am besten an? Also das Konsumkollektiv wurde im Juli 2019 gegründet und soll nachhaltige Konsumgüter im Kollektiv entwickeln. Dabei hat es den Anspruch, gemeinwohlorientiert zu handeln. Ich fange mal mit dem Problem an. Du hast es zu Beginn schon gesagt, unser derzeitiges Wirtschaftssystem basiert auf unendlichem Wachstum, also ständig steigendem Konsum. Unser Planet ist allerdings endlich und je mehr wir konsumieren, desto mehr Ressourcen verbrauchen wir und desto mehr zerstören wir unsere Lebensgrundlage. Besonders globale Konzerne und deren Manager sowie Aktionäre treffen fortlaufend profit- und wachstumsorientierte Entscheidungen, die wenig bis gar nichts mit Nachhaltigkeit oder Gemeinwohl zu tun haben. Die VerbraucherInnen werden dadurch entmündigt, da ihre Bedürfnisse nur eine untergeordnete Rolle spielen. Der Lösungsvorschlag des Konsumkollektivs ist, dass man diese Konsumgüter für den täglichen Bedarf, welche nur schwer auf regionalen Märkten verfügbar sind und auch nicht einfach selbst herzustellen sind, die sollen gemeinsam im Kollektiv entwickelt und produziert werden. Produkte wie zum Beispiel Zahnpasta, Kaffee, Schokolade, Kleidung, Klopapier oder eine einfache Cola werden dadurch nachhaltig, demokratisch, transparent, unabhängig und gemeinwohlorientiert verfügbar gemacht. Mündige Verbraucher können somit wieder selbst entscheiden, was in die Regale kommt und machen sich so immer unabhängiger von profitorientierten Konzernen. Bei dem ganzen Projekt gibt es auch noch zwei Besonderheiten. Zum einen ist das, dass das Konsumkollektiv auf dem Konzept der Prosumer basiert. Der Begriff Prosumer entstand schon in den 1980er Jahren und ist ein Kofferwort aus Producer und Consumer. Konsumenten, die also gleichzeitig auch Produzenten sind, können als Prosumer bezeichnet werden und haben direkten Einfluss auf unternehmerische Aktivitäten wie Produktentwicklung, Finanzierung, Produktion, Vermarktung oder Vertrieb. Es entstehen also sogenannte Volksprodukte, könnte man auch sagen. Die zweite Besonderheit ist die Firmenstruktur. Das Konsumkollektiv besteht nämlich aus zwei Unternehmen, einer GmbH und einer eingetragenen Genossenschaft. Vereinfacht und bildlich dargestellt, könnte man sagen, die Genossenschaft sorgt dafür, dass das Lager voll wird und die GmbH sorgt dafür, dass das Lager leer wird. Wichtig an der Stelle zu erwähnen ist, die Marken- und Eigentumsrechte der Produkte liegen in der Genossenschaft.
Gibt es da aktuell schon Produkte, wenn ich da mal nachfragen darf?
Du darfst natürlich sehr gerne nachfragen. Und nein, die gibt es noch nicht. Nächste Woche startet die erste Produktentwicklung. Die würde ich auch nachher noch im Detail beschreiben, wie sowas funktioniert, wie sowas abläuft. Und das heißt, ihr selber könnt bestimmen, was wir in Zukunft produzieren sollen.
Klingt wahnsinnig begeisternd, dass man sich da selber auf diese Art und Weise einbringen kann. Die Idee ist aber mit Sicherheit nicht von heute auf morgen entstanden. Sag uns, Christian, wo kommst du überhaupt her? Was war der Weg, bis du diese Idee entwickelt hast?
Fange ich jetzt eher mit meiner Person an oder tatsächlich mit der Entstehung der Idee?
Vielleicht sagst du uns erstmal zu deiner Person was, wo du herkommst und dann, wie du schlussendlich auf deine Idee gekommen bist.
Also gerne. Also wie du vorhin auch schon gesagt hast, ich heiße Christian Walter, das ist mein Name. Ich bin 38 Jahre, Vater von zwei Kindern und lebe mit meiner Familie in Ulm-Zöflingen. Geboren bin ich in Zeit, Sachsen-Anhalt. Ich habe danach 2 Jahre in Magdeburg in einem Studentenwohnheim von meiner Mutter gelebt, von 85 bis 90 in Dresden, habe dort die Krippe und den Kindergarten besucht, meine Schwester ist geboren und hier wurde ich auch eingeschult. Von 90 bis 96 bin ich nach Ulm gezogen, da mein Vater eine Obermüllerstelle in der Schapfenmühle bekommen hatte und die Hafermühle geleitet hat. Dann bin ich zur Spitalhof-Grundschule gegangen, später ins Kepler- und Anna-Essinger-Gymnasium und habe in dieser Zeit in Ulm, auch beim SSV Ulm Basketball gespielt und ich war bei den Zöflinger Pfadfindern. Das ist vielleicht auch noch ein recht markanter Punkt, die Pfadfinder, da ich glaube, dass hier auch meine Naturverbundenheit entstanden ist. Also der Respekt und der Umgang mit der Natur hat hier auf jeden Fall seinen Anfang gefunden. Von 96 bis 98 habe ich nochmal 2 Jahre in Zeit zu meiner Geburtsstadt gewohnt, da meine Oma schwer erkrankt ist und meine Mutter beschlossen hatte, sie zu pflegen. Von 98 bis 2006 ging es zurück nach Ulm bzw. Ehingen, da meine Mutter ihre alte Arbeitsstelle wiederbekommen hatte und wir deshalb direkt und gleich nach Ehingen gezogen sind. Dort habe ich dann mein Abi gemacht als ITG-Abi, also als informationstechnologisches Gymnasium, bei dem ich alle Grundlagen in der IT gelernt habe, was ich weiß Gott nicht bereue und mir schon sehr, sehr oft sehr gut weitergeholfen hat. Habe meinen Zivildienst gemacht, habe hier in Ehingen auch die Chamäleon-Bewegung gegründet. Das war ein Kulturverein, den ich mit einem Freund zusammen aufgebaut habe. Von Konzerten, kleinen Festivals, Workshops, Theater war da alles dabei, um einfach Ehingen für Jugendliche und junge Erwachsene interessanter zu machen. Zusätzlich habe ich dann in Ehingen auch die nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigung Junges Ehingen gegründet und sitze jetzt mittlerweile im 13. Jahr im Ehinger Stadtrat, bin da sogar aktuell noch. Und das Letzte, was es aus dieser Lebensphase noch zu berichten gibt, dass ich auch seitdem in einer Band spiele als Schlagzeuger und nächstes Jahr haben wir 20-Jähriges. Nach meiner Ehingen-Phase ging es nach Tübingen von 2006 bis 2010. Dort habe ich Deutsch und Philosophie Ethik auf Lehramt studiert. Habe zu meiner Studentenzeit auch einen Job bei Dialog direkt angefangen. Das war eine Fundraising-Agentur, die für internationale Hilfsorganisationen wie Amnesty, UNICEF, WWF, UNHCR Fördermitglieder angeworben hat. Sprich, ich war derjenige, der in der Fußgängerzone stand und die Passanten genervt hat. Und dabei war ich auch noch verdammt erfolgreich. Und ja, aber auch eine ganz wichtige Zeit für mich, da ich dadurch unheimlich viel Erfahrung in Kommunikation, im Umgang mit Menschen, in Vertrieb, Verkauf, Personalmanagement, Motivation etc. dazulernen durfte. Dadurch lag mir auch so ein bisschen die Welt zu Füßen und ich konnte mich immer weniger mit dem Gedanken anfreunden, dass ich mein ganzes Leben lang das Gleiche mache, nämlich Deutsch und Philosophie Ethik zu unterrichten und habe den Schritt gewagt und mein Studium damals abgebrochen nach dem Grundstudium. Ich bin dann zu der YNDA GmbH gestolpert, die You Never Drink Alone GmbH, die Getränke entwickelt, produziert und auch vertrieben hat. Bekannt vielleicht auch als Paar aufs Maul und später dann als Mintenein. Das war ein natürlicher Energy Drink mit Minzgeschmack und natürlichem Koffein. Das war eine unheimlich interessante Zeit, wo ich auch unheimlich viel dazugelernt habe. Und währenddessen hatte ich auch eine Weiterbildung im Online-Marketing-Bereich absolviert, die YNDA GmbH finanziert hat. Auf die werde ich auch gleich nochmal zu sprechen kommen, auf diese Weiterbildung, da nämlich die Idee des Konsumkollektivs ihren Ursprung hat. Ja, und zu guter Letzt wohne ich seit 2018 wieder in Ulm. Meine Partnerin kommt aus München bzw. Würzburg und Hamburg, also ist eher eine Großstädterin, ich aus Ehingen und mit einem kleinen Augenzwinkern würde ich sagen, ist Ulm der Kompromiss aus Hamburg und Ehingen geworden. Ja, zusammenfassend würde ich mich als Optimist, naturverbunden, ehrenamtlich, Internetkind der ersten Stunde und als linksgrüner Öko-Hippie bezeichnen.
Eine sehr tolle Beschreibung von dir und man hört, du hast schon die ein oder andere Station in deinem Leben hinter dich gebracht und viele Erfahrungen auf deinem Weg bis heute gesammelt. Mhm. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Erfahrungen, die du in diesem Leben gesammelt hast? Was hat dir am meisten geholfen, deine Idee dann später zu entwickeln beziehungsweise zu beginnen zu realisieren?
Also da würde ich fast sogar sagen, dass es diese Weiterbildung war. Und da kann ich eigentlich auch schon perfekt überleiten, wie die Idee selber entstanden ist. Es war folgendermaßen, also ich habe mich schon seither für Open-Source-Projekte im Softwarebereich interessiert. Das hat vielleicht auch mit meinem ITG-Abi zu tun. Also ich mache ein Beispiel Linux, Wikipedia, Drupal, das sind alles freie Software-Projekte. Sprich, viele beteiligen sich und noch viel mehr können das Ganze dann kostenlos nutzen und haben einen Mehrwert davon. Und ich fand es einfach schon immer toll, dass man durch ein einfaches Engagement Teil von so einem riesigen Projekt werden kann. Und bin dann über dieses Interesse über ein Buch gestolpert von Christian Siefkes. Das nannte sich Beitragen statt Tauschen. Und in dem Buch hinterfragt er, ob es denn auch möglich sei, materielle Produktionen nach dem Modell freier Software zu organisieren. Und er hat es natürlich mit Ja beantwortet. Er hat auch verschiedene Lösungsansätze präsentiert, wie sowas funktionieren kann. Und dadurch bin ich zum Beispiel auch immer mehr auf das Thema Genossenschaften gekommen. Also es war wirklich so Schritt für Schritt, dass dann irgendwie hat sich das gefügt. Hab mir dann auch ein Buch organisiert mit dem provokanten Titel Ein Gewinn für alle, wie wir mit Genossenschaften den Kapitalismus überwinden. Das hat die Conny Gellenbeck herausgebracht und die ist unter anderem seit 1996 die Leitung für die Taz Genossenschaft. Also die kennt sich aus. Und mir war dann eigentlich ziemlich klar, okay, wenn irgendwas in die Richtung passieren sollte, dann ist die Genossenschaft auf jeden Fall die perfekte Unternehmensform. 2017, wie ich gerade in meiner Vorstellung schon kurz erwähnt hatte, hatte ich dann eine 7-monatige Weiterbildung zum Online-Marketing-Manager gemacht, die sich Google Squared nannte. Also es war auch tatsächlich von Google organisiert. Und die Weiterbildung, die war in 5 Module mit jeweils wechselnden Teams unterteilt. Und im 2. Modul sollten wir ein imaginäres Geschäftsmodell erstellen. In dem Team waren ausschließlich Führungskräfte von namhaften Unternehmen, alle aus dem Online-Marketing-Bereich, wie Henkel, VD, ENBW, DB Rent und noch ein Selbstständiger, der sich auf Content-Marketing spezialisiert hatte. Um ehrlich zu sein, kam ich mir doch eher wie ein kleines Licht vor und dachte, oh je, wo bist du da gelandet, bei welchen Profis? Und bis zum nächsten Termin sollte sich eben jeder eine Geschäftsidee ausdenken, über die wir dann abgestimmt haben und die wir dann auch in Form eines Businessplans umsetzen wollten. Überraschenderweise fanden meine Idee, also sprich diese Prosumer-Idee, materielle Produkte über eine Online-Plattform zu entwickeln, zu finanzieren, zu produzieren, zu vertreiben und zu vermarkten, fanden die super toll. Und ich habe dann mit diesen, ich nenne es jetzt mal mit diesen Marketing-Profis, 6 Wochen an dem Businessplan gearbeitet. Und das ist letztendlich die Basis für dem, was ich jetzt tue. Natürlich noch abgewandelt, aber die Grundidee ist definitiv in diesem Kurs entstanden. Ja, und Ende 2018 hatte ich dann eben auch den Entschluss gefasst, die YNDA GmbH zu verlassen. War dann das erste Mal in meinem Leben arbeitslos und das war dann einfach der perfekte Zeitpunkt zu sagen, wann, wenn nicht dann. Und das Konsumkollektiv war geboren.
Freut uns, dass du diesen Weg hinter dich gebracht hast und es gegründet hast. Du hast eben gesagt in deiner Erzählung, dass gerade die Genossenschaft so wahnsinnig entscheidend für den Erfolg ist oder gerade die richtige Form für dieses Vorhaben ist. Kannst du uns vielleicht erklären, warum gerade die Genossenschaft das Nonplusultra ist?
Sehr gerne. Also der wichtigste Punkt ist, dass egal wie viele Anteile ein Genossenschaftsmitglied hält, er immer nur eine Stimme hat. Also sprich, um Genossenschaftsmitglied zu werden, muss man mindestens einen Anteil erwerben. Rein theoretisch könnte man aber auch Hunderttausende, beliebig viele Anteile erwerben. Und nichtdestotrotz haben alle das gleiche Stimmrecht, egal ob sie ein Anteil oder 100 Anteile besitzen. Und das ist natürlich Demokratie par excellence. Also nicht wie das in einer AG oder einer GmbH ist, der die meiste Kohle gebracht hat, hat das meiste zu sagen. Nein, jeder hat das gleiche Stimmrecht. Und zum Zweiten ist es auch so, dass man in der Satzung definieren kann, dass es zum Beispiel auch eine maximale Anzahl von Anteilen gibt. Also sprich, man könnte definieren, dass jede Person maximal 10 Anteile erwerben kann. Und somit kann man zum einen verhindern, dass man sich von einzelnen großen Geldgebern abhängig macht. Und zum anderen kann man auch verhindern, dass die Genossenschaft übernommen werden kann. Also das sind eigentlich für mich die zwei Hauptgründe, warum die Genossenschaft für so ein Projekt einfach perfekt ist.
Also man hört raus, die Genossenschaft ist fast schon ein Synonym als Vorlage für eine nachhaltige und für einen besseren Konsum. So hört es sich an. Und ebenfalls höre ich raus, es ist eine ganz, ganz komplizierte Sache, so möchte ich sagen. Und viel mehr steckt dahinter, bis das Konsumkollektiv, deine Idee, überhaupt funktioniert. Wie funktioniert das Konsumkollektiv? Was steckt dahinter?
Sehr gerne. Dann werde ich euch mal das Geschäftsmodell vorstellen. Jedes gute Geschäftsmodell beginnt mit einem Nutzenversprechen. Und um das auf den Punkt zu bringen, möchte ich Konsum im Kollektiv besser machen. Nachhaltig, transparent, demokratisch, unabhängig und gemeinwohlorientiert. Und dabei möchte ich ganz gezielt Leute ansprechen, die den weltweiten Klimawandel als größte Bedrohung ernst nehmen und auch nachhaltig leben möchten und durch den eigenen Konsum auch darauf achten, welche Unternehmen sie unterstützen. Marketing spricht man auch gerne von Persona, um sich so ein bisschen vorzustellen, was wäre denn so ein ganz typische Person, die man ansprechen möchte. Und die würde auf jeden Fall in Süddeutschland leben, vorwiegend in urbanen Strukturen und ist digital affin. Verfügt oft über höhere Bildung oder ein höheres Einkommen und ist eher über 30 und weiblich. Die Frauen sind ja bekanntlich auch die sozialeren Wesen. Kommunizieren möchte ich das Ganze natürlich, wie ihr euch denken könnt, digital affin, auch eher im digitalen Bereich. Natürlich über die Website, wo wirklich alles kommuniziert wird, was irgendwie zu kommunizieren geht. Transparenz ist ja ein total wichtiges Thema für mich, also auch den Businessplan, Kennzahlen, Marketingstrategie. Werdet ihr alles finden, da gibt's keine Geheimnisse, alles wird veröffentlicht, alles wird präsentiert. Jeden, den es interessiert, findet die Infos auf der Website, die ihr sucht und vielleicht darüber hinaus noch ein bisschen mehr. Klassische Newsletter verwende ich natürlich, egal ob per Mail oder per WhatsApp. Auch PR, Presseverteiler, Contentpartner, Influencer, Testimonials oder eben auch hier heute übers Radio. Klassische Online-Werbung über externe Websites und Apps. Klar, Social Media, Facebook, Instagram, YouTube. Aber auch die Sales-Kanäle sind für mich Kommunikationskanäle, weil der Kunde vor Ort kommt zum ersten Mal mit dem Produkt haptisch in Berührung. Das ist auch eine Art von Kommunikation. Natürlich auch über den Online-Shop oder auch über externe fremde Verkaufsplattformen, wie zum Beispiel Avocado. Promotions sind auch geplant, egal in Form von Events oder Verkostungen oder auch Sonderplatzierungen am Point of Sale, also sprich am Verkaufsstandort, sei es Alnatura, Dens Biomarkt oder auch ein E-Sender. Die Vertriebskanäle habe ich gerade schon leicht angerissen, gliedern sich auf den Endverbraucher und den Händler. Wichtig dabei ist aber zu sagen, dass der Fokus ganz klar im süddeutschen Raum liegen wird, mit der Achse Stuttgart-Ulm-München. Das hat ganz klar den Hintergrund, ich habe den Anspruch, regional zu sein. Und wenn ich Produkte von Ulm nach Hamburg verkaufe, ist es nicht mehr regional. Und wenn das Konsumkollektiv in Süddeutschland funktioniert, dann wäre der nächste logische Schritt ein Konsumkollektiv Westdeutschland, ein Konsumkollektiv Norddeutschland, ein Konsumkollektiv Ostdeutschland zu gründen, um dann einfach das gleiche Konzept auf regionaler Ebene zu kopieren. Um jetzt aber nochmal zurück auf die Vertriebskanäle zu kommen, die Endverbraucher werden das über den eigenen Online-Shop an die Produkte kommen, über Online-Verkaufsplattformen oder eben dann über die POS, also die Point of Sales. Und Händler möchte ich dann im zweiten Step erst angehen, also sprich ab 2023. Das wäre der freie LEH, also sprich Lebensmitteleinzelhandel, und GFH, sprich Getränkefachhandel, aber auch Gastronomie oder Key Accounts. Unter Key Accounts zählen zum Beispiel Händler wie Alnatura oder Dens Biomarkt, wo es nicht um eine oder ein paar wenige Filialen geht, sondern die ein ganzes Filialennetz haben. Genau. Einnahmen, klar, die sollen über den Verkauf der Produkte generiert werden. Und um all dieses stemmen zu können, brauche ich natürlich auch Partner. Die wichtigsten Partner von allen, das sind die Prosumer. Also letztendlich jeder, der sich aktiv an der Produktentwicklung, der Firmenstrategie oder dem späteren Crowdfunding beteiligt. Ja, weil ohne die Prosumer, also ohne euch, funktioniert das Projekt nicht. Des Weiteren brauche ich natürlich Content-Partner, um die Idee auch publik zu machen und eine größere Reichweite zu generieren. Ob das das Greenpeace-Magazin ist, utopia.de, Schrot oder Korn, das Kundenmagazin von Bioläden, Fairtrade, Foodwatch. Da gibt es noch einige zu benennen, die einfach thematisch sehr nah dran sind und die dann auch Interesse haben, dieses Projekt weiter zu kommunizieren. Als weiteren Partner brauche ich welche für die Produktion. Also ob das nun Abfüller, Produzenten oder Veredler sind. Ja, ich selber habe nicht vor, irgendwelche Produktionsstätten aufzubauen, sondern da werde ich mir natürlich Partner suchen, die das können. Und selbst die werden aber nach gemeinwohlorientierten Kriterien bewertet und eventuell auch aussortiert. Also mit Konzernen werde ich hoffentlich nicht in irgendwelche Partnerschaften eintreten.
Könnte es nicht auch nachhaltige Konzerne geben oder die nachhaltig genug agieren? Schließt du wirklich Konzerne pauschal aus?
Ich habe darüber schon mit wirklich vielen diskutiert und schon viele Gedanken gemacht. Und ich meine, das Stichwort Greenwashing ist da natürlich der Punkt, der einen sofort in den Kopf schießt. Ich bin letztendlich schon der Meinung, solange ein Unternehmen rein gewinnorientiert wird, steht das Geld immer über den nachhaltigen Interessen beziehungsweise den Interessen der Verbraucher und der Gesellschaft. Das kann gar nicht anders sein. Und auch wenn die Coca-Cola Company das beste Bioprodukt rausbringt, kaufe ich sie trotzdem nicht ab. Also das ist für mich, wird es immer Greenwashing bleiben, egal wie sehr sie sich anstrengen, weil einfach in der Struktur der Konzerne was nicht stimmt. Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten.
Ja klar, vielleicht nur erklärst du den Begriff Greenwashing für all diejenigen, die ihn noch nicht gehört haben oder nicht exakt wissen, was dahinter steckt.
Also eine Greenwashing könnte man so zusammenfassen, es sind sich natürlich alle möglichen Unternehmen, Konzerne, wer auch immer bewusst, dass das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile in unserer Gesellschaft angekommen ist. Und die sind sich natürlich auch bewusst, dass wenn sie keine nachhaltigen Produkte auf den Markt bringen, sie Jahr für Jahr an Markt verlieren werden. So, deswegen bringen sie beim Thema Coca-Cola Bio-Vio-Limo heißt die. Ja, ist ein Bio-Produkt, ist aber eben auch von Coca-Cola. Und nach wie vor ist Coca-Cola ein riesiger Konzern mit Tausenden von Aktionären. Und die Aktionäre, die geben ihr Geld Coca-Cola, um eine Rendite zu bekommen. Und daran wird sich nichts ändern, egal wie viele Bioprodukte die auf den Markt bringen. Das heißt, am Ende des Tages zählt bei Coca-Cola, was für ein Gewinn rauskommt und nicht, was sie der Gesellschaft Gutes getan haben.
Und das ist genau bei eurem Konsumkollektiv nicht der Fall.
Korrekt. Weil letztendlich ja sogar diese eine Art, sage ich mal, Hürde eingebaut ist, dass die wenigsten Entscheidungen, ich betrachte mich auch immer nicht als Chef, sondern als Moderator. Also das heißt, ich weiß bis heute noch nicht, was das erste Produkt sein wird. Ihr da draußen, ihr entscheidet. Und somit werden auch immer die Interessen der Gesellschaft verfolgt und nicht meine unternehmerischen Interessen. Also ich habe eine eigene Sicherung eingebaut.
Und du suchst nur nach diesen Kriterien eben deine Prosumer, deine Partner, deine Produzenten und auch Lieferanten aus.
So ist es, genau. Und sehr gut über die Überleitung, damit wir zurück zum Geschäftsmodell kommen. Bei den Partnern war ich halt bei Lieferanten stehen geblieben. Das Ganze brauche ich auch noch in Form von Logistik. Also ich brauche natürlich eine Spedition, die dann vom Abfüllort zum Lager die Ware bringt und auch einen Paketlieferdienst, der dann die Pakete gerade in den ersten Phasen, wo viel noch über den Online-Shop gemacht wird, die Ware vom Lager zum Endverbraucher oder Endverbraucherin bringt. Genauso brauche ich auch noch Partner für die Zertifizierungen, ob das jetzt Bioland, Fairtrade, GEPA etc. ist. Das sind all die Bereiche, wo ich einfach Partner brauche und ja, die oftmals natürlich dann auch bezahlt werden wollen. Die Aktivitäten kann ich recht schnell zusammenfassen. Die GmbH ist letztendlich der Wasserkopf, da wo das Risiko sitzt, da wo alles passiert, sprich die Administration der Online-Plattform, die Produktentwicklung, Marketing, Vertrieb, Versand und Logistik, Verwaltung von Personal und Finanzen, Wareneinkauf. Und in der eingetragenen Genossenschaft wird selber nur die Finanzierung und die Produktion sowie die Verwaltung der Mitglieder- und Markenrechte abgewickelt. Da vielleicht eine kleine Zwischeninfo, das ist relativ wichtig, weil einfach die Genossenschaft sich gerade zu Beginn ehrenamtlich tragen soll und möglichst wenig Risiko, sprich auch möglichst wenige Ausgaben in irgendwelche Verwaltung oder sonstiges reingesteckt werden soll, damit sie sich ganz und gar auf das konzentrieren kann, was sie machen soll, nämlich nachhaltige Produkte zu produzieren. Ich hatte es ja vorhin auch schon angesprochen, Markenrechte auch ein wichtiges Thema, die liegen in der Genossenschaft. Das heißt, jeder, der einen Genossenschaftsanteil erwirbt, ist automatisch Eigentümer der Produkte und der Markenrechte. Was brauche ich für Ressourcen, um das Nutzenversprechen auch umsetzen zu können? Klar, die Online-Plattform. Es wird nahezu alles, wird digital über die Website abgewickelt. Ich brauche natürlich Personal. Zumindest wenn das erste Produkt fertig ist, im Vertrieb, Produktmanager, Social Media und Content Manager. Ich brauche natürlich Büroräume, die mit EDV ausgestattet sind und am besten schnelles Internet haben. Ich brauche ein Waren- und Versandlager, um die Ware zu kommissionieren. Ich brauche Inhaltsstoffe, Rohstoffe, Gebinde für die Produktion. Und ich brauche natürlich auch Verpackungs- und Versandmaterialien für den Versand und den Transport. Und das alles, was ich jetzt am Schluss aufgezählt habe, sprich Partner, Aktivitäten, Ressourcen, die kosten natürlich alle was. Und somit kann man die Ausgaben zusammenfassen. Wareneinkauf, Versand, Logistik, Miete, Nebenkosten, Personal, Marketing und Vertrieb, sonstige Betriebskosten. Das sind die gesamten Ausgaben, die mich erwarten und die natürlich auch refinanziert werden wollen.
Also da kommt einiges auf euch zu, beziehungsweise auch auf dich. Und wir hören schon, da steckt jede Menge dahinter. Es ist zu führen wie ein Unternehmen. Eine GmbH ist ja auch ein Unternehmen. Und du moderierst das Ganze nur und die Prosumer, die können sich beteiligen mit den ganzen Partnern, mit den Lieferanten und den Produzenten. Wie sieht das denn am Ende aus? Du hast gesagt, du willst kein Produkt entwickeln. Du moderierst die ganze Geschichte nur. Aber trotzdem, wie sieht am Ende so ein Produktzyklus aus? Klär uns auf.
Gerne. Ich würde euch so einen Produktzyklus gerne an dem Beispiel eines Erfrischungsgetränks erklären. Die aufmerksamen Zuhörer unter euch haben vorhin schon gemerkt, ich komme aus der Getränkebranche und habe da einfach unheimlich hohes Fachwissen. Da ich die letzten 3 Jahre, als ich für das Unternehmen tätig war, auch die Produktionsplanung und die Verwaltung der Verarbeitungsanleitungen, der Rezeptur und auch der Grundstofflieferanten übernommen hatte. Also ich habe quasi jede Produktion, die wir in der Zeit getätigt haben, auch aktiv vor Ort mitbegleitet und habe da einfach unheimlich hohes Fachwissen. Das ist auch der einzige Grund, warum jetzt bei der allerersten Produktentwicklung, also sozusagen der Prototyp, ich ein Erfrischungsgetränk vorgebe, was aber in Zukunft dann nicht mehr sein wird. Also beim zweiten Produkt können dann die Personen selbst entscheiden, welche Produktart erstmal überhaupt produziert werden sollen. Also jetzt aber zurück zu dem Beispiel eines Erfrischungsgetränks. So eine Produktentwicklung oder so ein Produktzyklus, der unterteilt sich immer in 5 Phasen, nämlich die Produktentwicklung, das anschließende Crowdfunding, dann die eigentliche Produktion, dann Vertrieb und Marketing. Und natürlich soll das Produkt ja auch weiterhin bestehen, also der Folgeproduktion als letzte bzw. als wiederholende Phase. Die Produktentwicklung selber, die dauert bei normal einfachen Produkten 6 bis 8 Wochen. Also von den Rohstoffen bis zum Branding sind 6 bis 8 Entwicklungsschritte geplant. Wöchentlich wird jeder Schritt erklärt und auch darüber abgestimmt. Einzige Voraussetzung ist ein authentifizierter User-Account. Bei dem Erfrischungsgetränk ist die allererste Frage, welche Getränkesorte sollen wir herstellen? Es ist eine Cola, ein Ginger Ale, ein Tonic Water, ein Eistee. Letztendlich egal was. Ein paar Sachen habe ich da allerdings ausgeschlossen, um da einfach auch zu erklären, dass es nicht unendlich viele Auswahlmöglichkeiten gibt. Wasser zum Beispiel, das kommt aus dem Wasserhahn. Oder zum Beispiel Bier, da soll man lieber die regionalen Brauereien unterstützen. Das gleiche ist für Säfte. Es gibt aber eben einige Getränke, die kann man nicht selbst herstellen und die kriege ich auch nicht auf dem Wochenmarkt. Und da wäre eben typischerweise eben eine Cola, Tonic Water, Ginger Ale. Also solche Getränke, auf die ich jetzt in meinem Alltag nicht gänzlich verzichten will, schon ab und zu mal genießen will. Ja, aber es einfach keine echten nachhaltigen Alternativen auf dem Markt gibt. In der zweiten Woche wäre dann zum Beispiel klar, ihr wollt eine Cola. Ja, nur mal als Beispiel. Dann wird in der zweiten Woche dann über das Gebinde, also über die Flaschenform abgestimmt. Das sind natürlich dann auch gewisse Sachen wieder ausgeschlossen. Tetrapack wäre ausgeschlossen, schon mal rein wegen der Kohlensäure, weil das dann gar nicht mehr gehen würde. Aber auch aus ökologischen Gründen. Genauso wie eine Einwegdose oder Einweg-PET ausgeschlossen ist und gar nicht zur Option steht. Sondern in dem Fall würden dann Mehrweg-Glasflaschen in zum Beispiel 033 oder 05 zur Verfügung oder als Option vorhanden sein. Oder zum Beispiel auch Mehrweg-PET. Wenn man sich mit dem Thema zum Beispiel ein bisschen beschäftigt, weiß man, dass PET-Flaschen, also Mehrweg-PET-Flaschen und Mehrweg-Glasflaschen sich von der Ökobilanz eigentlich so gut wie gar nicht unterscheiden. Bei steigender Kilometerzahl, also bei steigendem Transport, ist die PET-Mehrwegflasche sogar im ökologischen Vorteil. Und diese Pro und Kontras werde ich dann natürlich einfach erklären, damit jeder, der dort abstimmt, sich auch ohne Fachwissen einen kurzen Überblick verschaffen kann, welche Vor- und Nachteile welche Optionen haben. In der dritten Woche, also wir wissen jetzt, welche Getränkesorte, wir wissen, welche Flasche. Jetzt kann ich in der dritten Woche Vorschläge über Abfüller machen, weil es kann ja nicht jeder Abfüller alle Flaschen abfüllen. Und deswegen werden da natürlich schon welche aussortiert. Oder auch möchte ich keine Abfüller, die Konzernstrukturen haben. Ja, die werden dann auch ausgeschlossen, werden gar nicht zur Option fallen. Und ja, in der dritten Woche wissen wir, wer füllt ab. In der vierten Woche wird dann gefragt, welche Rezeptur sollen wir verwenden? Wer soll die Grundstoffe liefern? Hat der Lieferant vielleicht auch schon Zertifikate, egal ob Fairtrade oder Bio? Darüber wird abgestimmt. In der fünften Woche wird noch darüber abgestimmt, kommt es in eine Zwölferkiste? Wie wird es versendet? Wie wird's transportiert? Und natürlich ganz wichtig, und in der letzten Woche wird noch das Design beziehungsweise das Etikett über das abgestimmt. Und nach diesen 6, 7 Schritten habe ich ja dann alle Angebote von den verschiedenen Lieferanten, Abfüllern, was die Gebinde kosten, was die Kartonagen kosten. Ich kann ja quasi eine exakte Zahl dann nennen, was das Produkt letztendlich kosten wird. In dem Beispiel liege ich bei etwa 12.500 Euro, würde eine Mindestproduktion kosten. Und es würde dann 2.640 Zwölferkästen mit 0,5 Liter Flaschen entsprechen. Warum haue ich euch jetzt die Zahlen um die Ohren? Weil jetzt startet die Crowdfunding-Phase und die geht exakt 4 Wochen. Und in diesen 4 Wochen müssen 2 Ziele erreicht werden, damit es zur Produktion kommt. Also sprich, die Genossenschaft die Produktion in Auftrag gibt. Es müssen mindestens 25% der Erstproduktion vorbestellt sein. Das wird in unserem Beispiel 660 Zwölferkästen entsprechen. Und es müssen 100% der gesamten Produktionskosten genossenschaftlich vorfinanziert sein. Das entspricht 60 Anteilen à 250 Euro. Das wären 15.000 Euro, weil wir natürlich noch einen kleinen Puffer einbauen und den errechneten Betrag von 12.500 etwas aufrunden. Wenn diese 2 Ziele erreicht sind, wird innerhalb der 4 Wochen, auch wichtig, dann kommt es zur Produktion. Sollten die Ziele nicht erreicht sein, werden die Gelder direkt zurücküberwiesen, weil sie bis dato auf einem Treuhandkonto lagen. Also, erst wenn diese 2 Ziele erreicht sind, habe ich überhaupt Zugriff auf das Geld und mit dem Geld wird dann die Produktion beim Abfüller bezahlt. Eine Produktion dauert in der Regel 3 bis 6 Wochen. Es kommt immer darauf an, ob man gerade in der Saison ist oder ob das die Nebensaison ist. Und diese Produktion wird, wie ich schon gesagt habe, von der Genossenschaft in Auftrag gegeben. Und diese trägt dann zeitgleich auch die Markenrechte beim Deutschen Marken- und Patentamt ein. Wenn die Produktion abgeschlossen ist, wird die Ware natürlich ins Warenlager geliefert. Und die Genossenschaft stellt der GmbH die Ware auf Kommission zur Verfügung. Die Vorbestellungen, die schon in der Crowdfunding-Phase generiert wurden, werden natürlich umgehend ausgeliefert und die restliche Ware wird dann ganz normal abverkauft. Und die verbrauchte Ware, die die GmbH verbraucht hat, egal ob sie die verschenkt hat, verkauft hat oder für Promotion, die wird an die Genossenschaft bezahlt mit einem Aufschlag von 20%. So eine Art Bearbeitungsgebühr. Wenn das Lager dann relativ leer ist und es absehbar ist, dass es bald ganz leer sein wird, wird eine Folgeproduktion angestrebt, über dann die Prosumer nochmal final abstimmen können, ob das Produkt so in Ordnung ist oder ob es vielleicht den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag gibt, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Und dann kommt es einfach zu einer erneuten Produktion, das Lager wird wieder gefüllt, es wird wieder abverkauft und man hat dann ein Produkt etabliert. Und kann letztendlich das nächste Produkt entwickeln. Später, wenn es mal angelaufen ist, kann man mit Sicherheit auch Produkte parallel entwickeln. Zu Beginn möchte ich aber ganz bewusst Produkte nacheinander entwickeln, um einfach die Produkte dann auch zu etablieren und sich nicht zu überlasten und auch ein langsames Wachstum anzustreben.
Kannst du dir vorstellen, dass man dann auch von diesen 20% von dieser Bearbeitungsgebühr künftig irgendwann die Entwicklungen neuer Produkte finanzieren könnte? Oder ist dann jedes Mal ein Crowdfunding von neu auf für ein neues Produkt notwendig?
Es ist so, also grundsätzlich liegt die Produktentwicklung organisiert oder wickelt die GmbH ab. Also sprich, da hat die Genossenschaft jetzt keinen tatsächlichen Aufwand. Es ist aber tatsächlich so, das ist auch eigentlich gut, dass du nachfragst, es werden immer nur so viele Anteile, also Genossenschaftsanteile zum Verkauf angeboten, wie tatsächlich Kapital benötigt wird. Das heißt, bei Produkt A brauche ich jetzt 15.000 Euro, also werden 60 Anteile A 250 Euro zum Verkauf angeboten. Damit ist das Produkt A erstmal finanziell gesichert und durch diese 20% Bearbeitungsgebühren wächst ja ganz langsam das Kapital der Genossenschaft an und somit kann sie ihre Produktionskapazität leicht erhöhen und kommt damit sogar noch mit dem Preis etwas runter. Das heißt, dieses Produkt A ist mit dem ersten Crowdfunding eigentlich auf Dauer gesichert. Wenn ich jetzt das Produkt B mache, kommt es wieder zu einer Crowdfunding-Phase und es werden wieder nur so viele Anteile zum Verkauf angeboten, wie ich für die Produktion des Produkts B brauche. Weil es macht einfach keinen Sinn, Gelder einzusammeln, was ich nicht brauche. Also, ja, verstehst du mich?
Natürlich nur so viel, wie man tatsächlich benötigt.
Korrekt.
Das ist ja auch eine Idee hinter dem Konsumkollektiv, dass man nicht
Korrekt.
Wirtschaftlich gewinnorientiert arbeitet, sondern nur die Gelder, die wirklich tatsächlich notwendig sind, plus eine gewisse Sicherheit eben, wie du sagst, 20%, da die Gebühr eben, die draufgesetzt wird, aber es bleibt relativ kostendeckend.
Genau.
Da stecken relativ viele Ideen von deiner Seite dahinter. Was mich jetzt interessiert, und ich denke auch viele Hörer, was motiviert dich, das überhaupt zu verfolgen und in die Tat umzusetzen?
Ja, das wurde ich schon oft gefragt. Also ich fange vielleicht mal so an. Ich hatte ja auch vorhin schon erwähnt, dass gerade die Pfadfinder für mich schon ein wichtiger Punkt irgendwie waren, wo ich dann einfach meine Naturverbundenheit entwickelt habe und das ist für mich einfach schon immer eine Selbstverständlichkeit war, dass man mit Tieren und Pflanzen respektvoll umgeht. Ich bin zwar Optimist, aber durch die Arbeit werde ich schon in den letzten Jahren immer wieder demotiviert, wenn man einfach die Fakten sich anguckt. Ne? Stichpunkt ökologischer Fußabdruck. Seit 1972 verbraucht die globale Weltgemeinschaft mehr Ressourcen, als das Ökosystem der Erde überhaupt hergibt. Und Ja, das ist für mich das Logischste der Welt, das kapiert sogar mein dreijähriger Sohn, dass dieser Ressourcenverbrauch in Verbindung mit dem endlosen Wachstum und der immer größer werdenden Konsumgesellschaft einfach auf Dauer nicht funktionieren kann. Also zum einen ist es irgendwie sowas ganz Logisches und sowas Selbstverständliches eigentlich, was mich motiviert. Also ich könnte mir derzeit gar nicht mehr vorstellen, irgendwie einen Job zu tun, wo ich keinen Sinn dahinter sehe. Was auch ein ganz, ganz entscheidender Moment war, das war wirklich so ein Gänsehaut-Feeling bei mir. Auf Arte, ich glaube, das war 2018, kam eine Doku raus, die nannte sich Die Erdzerstörer. Da geht es einfach darum, wie ist unsere Konsumgesellschaft entstanden, was waren die Punkte dafür, was gibt es für Auswirkungen, wie wurde das geleitet, welche Personen steckten dahinter, die das gefördert haben, welche Politik wurde betrieben. Also wirklich eine hochinteressante Dokumentation, kann ich nur jedem weiterempfehlen, Die Erdzerstörer von Arte. Und da gibt es relativ am Anfang eine Stelle, da wird der Vergleich gezogen, man solle doch die Erdgeschichte mal als einen 24-Stunden-Tag betrachten. Dabei erscheint der Mensch erst in den letzten 5 Sekunden und das Zeitalter des Anthropozän, also das Industriezeitalter, das fossile Zeitalter, macht nur die letzten beiden Tausendstel Sekunden aus. Also anders könnte man sagen, was knapp 5 Milliarden Jahre entstanden ist, machen wir in rund 100 Jahren kaputt. Was soll man zu sowas sagen? Also das ist für mich eine ganz, ganz starke Motivation, einfach zu sagen, was ist hier los? Das kann so nicht weitergehen, da muss was passieren. Und letztendlich hat sich dann diese Einstellung noch mal verstärkt, als meine zwei Kinder geboren sind. Und ich habe mich dann ganz oft gefragt, was antworte ich denen in 30 Jahren, wenn mein Sohn oder meine Tochter dann irgendwann sagt, du Papa, die Wissenschaft, die hat doch vor 30 Jahren schon gesagt, was passiert, wenn man so weitermacht wie damals. Warum hast du denn nichts dagegen getan? Und da will ich dann eben nicht antworten, naja, mir war es irgendwie zu bequem, dass ich jetzt Zug fahre oder das Fleisch hat einfach zu gut geschmeckt. Ich bin halt gerne in fremde Länder geflogen. Und genau diese Antwort möchte ich nicht geben, sondern ich möchte dann ganz klar sagen können, nein, ich habe mich dafür eingesetzt, für einen aktiven Wandel unserer Konsumgesellschaft und auch dem Wirtschaftssystem. Und wenn man sich die ganzen Fakten anschaut, die es einfach gibt und auch diesen immensen Konsens, der in der Wissenschaft herrscht, ist für mich nicht zu handeln einfach überhaupt gar keine Option.
Auf jeden Fall eine aktive und mit Sicherheit eine sehr gut überlegte und gute Entscheidung von dir. Aber wir fragen uns natürlich, was sind die nächsten Meilensteine?
Ja, natürlich, der nächste große Meilenstein ist das erste fertig produzierte Produkt, wozu es allerdings noch 2, 3 kleinere Vorschritte braucht. Zum einen die erste Produktentwicklung, von der ich euch ja gerade schon berichtet habt. Und die startet nämlich nächsten Mittwoch, den 22. Juni. Also sprich, jeder von euch kann entscheiden, was wir produzieren sollen. Auf der Website findet ihr ansonsten auch alle möglichen Infos, auch ein Erklärvideo. Ihr habt ja vielleicht festgestellt, dass es doch ein recht komplexes Projekt ist und das 2-minütige Erklärvideo fasst doch nochmal sehr gut zusammen, um was es in dem Projekt geht. Schaut es euch gerne an. Ihr findet dann auch unter der Prosumer-Sparte, wie man sich bei der Produktentwicklung beteiligen kann, bei der Firmenstrategie, aber auch über das genossenschaftliche Crowdfunding. Ihr findet einen Blog, wo ihr interessante Artikel natürlich über Nachhaltigkeit findet, aber auch Zeitungsberichte. Oder wir haben auch einen kleinen ökologischen Fußabdruckrechner programmiert, in dem ihr mal ausprobieren dürft, wie euer nachhaltiges Handeln so ist und wie es da bei euch steht. Unter dem Punkt Company erfahrt ihr, wie unser Marketingplan aussieht, unser Businessplan, unsere Kennzahlen, was unsere Meilensteine sind. Und im Shop, naja klar, wenn dann die Produkte fertig sind, könnt ihr sie natürlich dann bei uns im Shop auch bestellen. Aktuell sind da nur Beispielprodukte drin. Lasst euch also nicht verwirren. Erst seid ihr alle gefragt, bevor es dort Produkte im Shop zur Verfügung gibt. Ja, ich glaube, wir sind so
Wenn ich jetzt auch Prosumer werden möchte, das frage ich mich zum Beispiel. Ich habe vielleicht kein Handwerk gelernt. Ich frage mich, wie kann ich dazu beitragen? Kann wirklich jeder zum Prosumer werden oder gibt es da Einschränkungen?
Es gibt tatsächlich keine Einschränkungen. Die einzige Einschränkung, die man vielleicht nennen könnte, wäre ein authentifizierter User-Account. Also ich möchte natürlich, dass jetzt Personen 10-fach, 100-fach abstimmen, das möchte ich natürlich vermeiden, weil es natürlich Ergebnisse verfälschen würde. Deswegen auch einmal registrieren und schon kann man mitmachen. Egal, ob dann bei der Produktentwicklung oder auch bei der Firmenstrategie, da gibt es zum Beispiel so interessante Fragestellungen. Sollen wir gendern und wie? Auf welchen Handelsplattformen sollen wir verkaufen und auf welchen nicht? Wie findest du unsere Website, die verschiedenen Sachen? Und also du kannst quasi zu allem deinen Senf dazugeben, wenn du dich ein einziges Mal registriert hast.
Und man kann auch, wenn man eigene Ideen hat, gerade zu Produktentwicklungen, aber auch vielleicht seine Fähigkeiten bei euch einbringen, mit Sicherheit auch auf euch zukommen.
Da auf jeden Fall natürlich Kontakt aufnehmen, selbstverständlich, sehr gerne. Alle Kontaktdaten findet man auch auf der Website konsum-kollektiv.de. Mich einfach anschreiben. Natürlich geht es in erster Linie um, das ist vielleicht auch nochmal eine ganz wichtige Aussage zum Schluss, wir möchten hier keine Produkte und dessen Draht neu erfinden, zum Beispiel eine Zitrone, Kaktus, Honigmelone, Limo. Nein, es sollen schon Produkte sein, wo wir wissen, die im Alltag funktionieren und auf die wir im Alltag auch nicht verzichten wollen. Genau diese Produkte wollen wir besser machen. Und zwar mit der Stimme von euch.
Also wenn ihr euch beteiligen wollt, wenn ihr eigene Ideen habt und an einem Unternehmen, das nicht profitorientiert, sondern dem Gemeinwohl dient, euch beteiligen wollt, dann wendet euch an das Konsumkollektiv, an Christian Walter und macht mit. Eine tolle Initiative, eine tolle Sache für eine nachhaltigere und zukunftsorientierte Welt. Ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank, dass du bei uns warst, bei Radio Free FM mit deinem Konsumkollektiv. Und für die Zukunft kann ich dir und natürlich deinem Team nur alles Gute wünschen und nochmal herzlichen Dank.
Vielen Dank auch, dass ich mich hier vorstellen durfte.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.